Der 7. Oktober 2023 liegt gut ein Jahr zurück. Doch er ist nicht vergangen. Und vielleicht wird er auch nie mehr vergehen. Am 7. Oktober 2023 erlebte Israel einen Albtraum und mit ihm Juden in aller Welt. Ein Massaker, bei dem an einem einzigen Tag die größte Zahl von Juden seit dem Holocaust ermordet wurde. Es war ein Pogrom, ausgeführt in genozidaler Absicht, um so viele Juden abzuschlachten wie nur möglich. Brutal, blutig, mörderisch. Während tausende Raketen auf Israel abgefeuert wurden, überfiel die palästinensische Terrororganisation Hamas den Süden Israels. Flankiert von palästinensischen Zivilisten drangen tausende Hamas-Schergen zu Lande und aus der Luft in die Orte, Dörfer und Kibbuzim Israels ein und mordeten, folterten, schändeten und vergewaltigten. Wahllos und erbarmungslos. Gleich ob Kinder, Frauen oder Männer, gleich ob jung oder alt, gleich ob schlafend oder auf einem Musikfestival in den Sonnenaufgang tanzend. An diesem Tag, am 7. Oktober 2023, wurden beinahe 1200 Juden ermordet. Mehr als 5000 wurden zum Teil schwer verletzt und über 240 wurden nach Gaza verschleppt. Es ist und bleibt unvorstellbar. Die Brutalität, die Menschenverachtung, die Monstrosität. So sehr man sich bemüht, so wenig scheint unser Wortschatz auszureichen, um das Geschehene zu beschreiben. Es ist eine Dimension, die rational kaum begreifbar ist, die mit dem Verstand kaum erfassbar ist. Jedenfalls für mitfühlende, zivilisierte Menschen. Die Hamas, ihre Anhänger und nicht wenige palästinensische Zivilisten, die an dem Massaker mitgewirkt haben, sahen das ganz anders. Sie waren in Ekstase, durchdrungen von freudiger Erregung, beseelt von der Möglichkeit, so viele Juden wie möglich ermorden zu können. Weswegen sie ihre Taten nicht nur mit GoPro-Kameras aufnahmen und live und in Farbe in alle Welt streamten, sondern die Ermordungen, Verstümmelungen und Vergewaltigungen auch mit den Handys der Opfer aufnahmen und an ihre Angehörigen schickten, um sie mit den Schändungen ihrer Liebsten zu quälen. Der ganze Wahnsinn wird in einem aufgezeichneten Telefonat zwischen einem Terroristen und seinen Eltern in Gaza deutlich. Am Telefon berichtet der Mann aufgeregt davon, dass er gerade in einem israelischen Dorf sei und 10 Juden mit seinen eigenen Händen umgebracht habe. Der irritierte Vater braucht eine Weile, bis er versteht, was sein Sohn ihm immer wieder aufgeregt durchs Telefon zuruft. »Öffne dein WhatsApp und du wirst sehen, wie viele ich umgebracht habe. Schau dir an, wie viele ich mit meinen eigenen Händen getötet habe. Dein Sohn hat 10 Juden getötet.« Immer und immer ruft er, dass er in Israel ist und dass er Juden getötet hat. 10 Juden mit seinen eigenen Händen. Und immer wieder fordert er seinen Vater auf, sich die Videos anzusehen, in denen er seine Morde aufgenommen hat. Der Vater ruft begeistert, dass Allah ihn beschützen möge, bevor die Mutter des Mörders ans Telefon kommt und ihren Sohn für seine Taten segnet. Allahu Akbar, o mein Sohn, Allah segne dich. Die Begeisterung des Sohnes und die Freude der Familie, der Segen und der Dank dafür, dass der eigene Spross 10 Juden ermordet hat, ist kaum auszuhalten. Und spiegelt doch nur die grausame Realität einer Gesellschaft, die über Jahrzehnte im Hass auf Juden gewachsen ist. Der 7. Oktober war allerdings nicht nur für Israel ein Albtraum, sondern eröffnete weltweit die Schleusen für alten und neuen Judenhass. Die Leichen der ermordeten Israelis waren noch nicht kalt, da brach vielerorts schon ausgelassener Jubel wegen der sogenannten Hamas-Operation aus. In Australien formierten sich erste Demonstrationen, auf denen »Gas the Jews« skandiert wurde, »Vergaß die Juden«. In europäischen Großstädten gingen die Menschen auf die Straße, um die Hamas-Taten zu feiern. Und auch in Berlin feierte man den Terror und verteilte dabei Süßigkeiten an Kinder. Tote Juden sind schließlich ein Grund zu feiern, oder etwa nicht? Seither und spätestens seitdem die Israelis begonnen haben, sich militärisch zu verteidigen und in Gaza Jagd auf die Hamas-Terroristen aus der Luft und am Boden zu machen, geriet vieles aus den Fugen. Und der Judenhass erreichte auch in Deutschland bisher nicht gekannte Dimensionen. Jedenfalls, wenn man die Nachkriegsgeschichte betrachtet. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, sprach in diesem Zusammenhang jüngst von einem Tsunami des Judenhasses. Denn gut die Hälfte der rund 5000 judenfeindlichen Straftaten des letzten Jahres wurde nach dem 7. Oktober begangen. Was dabei immer wieder betont werden muss, weil es im judenfeindlichen Getöse sonst schnell untergeht: Der Hass zielt nicht nur auf Israel. Er zielt nicht nur auf die israelische Politik oder die militärischen Maßnahmen, sondern er zielt auf Juden. Die Synagoge in Berlin, auf die ein Brandanschlag verübt wurde, ist kein Außenposten Israels. Die Juden, deren Wohnungen mit Davidsternen markiert wurden, sind keine israelischen Spione. Die jüdischen Kinder, die in Schulen Ausgrenzung, Beleidigungen und Angriffe erfahren, sind keine israelischen Soldaten. Die jüdischen Fußballer, die für den Sportverein Maccabi auflaufen, sind keine fünfte Kolonne Israels. Die jüdischen Studenten, denen deutsche Universitäten keine sicheren Räume mehr bieten können oder wollen, sind keine radikalen Siedler. Und doch werden sie alle zum Ziel, unterschiedslos. Denn in der Logik des Hasses sind Israelis gleich Zionisten, gleich Juden. Raum für Differenzierung bleibt da kaum, weswegen sie beleidigt, ausgegrenzt, eingeschüchtert und angegriffen werden. Nur nebenbei: Selbst wenn alle Juden auf diesem Planeten die glühendsten Verfechter Israels wären, was sie nicht sind, und selbst wenn alle die Politik der Regierung Netanjahu unterstützen würden, was nicht alle tun, und selbst wenn alle die militärischen Maßnahmen Israels gutheißen würden, was nicht alle machen, gäbe es niemandem, wirklich niemandem das Recht, sie deswegen anzugreifen, sie zu beleidigen, zu bedrohen oder zu attackieren. Stimmt? Stimmt. Und doch passiert dies immer und immer wieder. Ein paar Beispiele gefällig? Die Jüdische Allgemeine Zeitung lassen sich viele Abonnenten inzwischen nur noch in neutralen Umschlägen liefern. Denn weder die Postboten noch die Nachbarn sollen wissen, welche Zeitung man da liest. Und die eigenen Namen, die auf einen jüdischen Hintergrund hindeuten, werden bei Taxi- oder Lieferdiensten sicherheitshalber geändert, sofern sie zu jüdisch klingen. Klingt das übertrieben? Paranoid? Mag sein. Aber die Wirklichkeit ist ein guter Lehrmeister. In München wurde ein Mitarbeiter der jüdischen Gemeinde von dem Lieferanten einer bekannten Supermarktkette mit einem Gürtel attackiert und geschlagen. In Frankfurt wurden Mitarbeiter einer jüdischen Einrichtung bei der Übergabe eines Leihwagens von dem Fahrer beleidigt und bedroht, als diesem klar wurde, dass der Wagen von Juden gebucht wurde. Einer unserer Rabbiner bekommt immer wieder verbale Freundlichkeiten zu hören. Verdammte Juden, ihr sollt verflucht sein, Heil Adolf und manches mehr. Wenn er mit seinen Kindern unterwegs ist, hat er stets einen Schlagstock dabei. Man weiß ja nie, wofür es gut ist. Nach einem Vortrag über Antisemitismus in Hamburg wurde die Frau des Referenten auf dem Weg aus dem Saal erst beleidigt, dann angegriffen und schließlich krankenhausreif geschlagen. Die Angreiferin war ebenfalls eine Frau und die Verletzte gar nicht jüdisch. Aber was spielt das schon für eine Rolle? Und vor dem Privathaus eines jüdischen Gemeindevorsitzenden aus Hessen wurde erst letzte Woche »Scheißjuden« und Schlimmeres gebrüllt. Der 7. Oktober liegt gut ein Jahr zurück. Doch er ist nicht vorbei. Er wirkt fort. Auch hier. Denn er hat den judenfeindlichen Geist wieder aus der Flasche befreit, hat ihn genährt und entfesselt. Nun sucht er sich seinen Weg, pflügt durch die jüdische Welt. Und wenn es nicht gelingt, ihn einzudämmen, ihn aufzuhalten und ihn wieder in seine Flasche zurückzusperren, dann werden nicht nur wir Juden den Preis dafür bezahlen. Denn der Hass, der mit den Juden beginnt, endet nicht mit den Juden. Ich wünsche Ihnen einen friedlichen Schabbat. Shabbat Shalom.